Apostel Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5: Im Übrigen, Brüder und Schwestern, betet für uns, damit sich das Wort des Herrn schnell ausbreitet und seine Herrlichkeit sichtbar wird, so wie es auch bei euch geschah. Betet auch darum, dass Gott uns vor den falschen und bösen Menschen bewahrt. Denn nicht alle kommen zum Glauben, aber der Herr ist treu. Er wird euch Kraft geben und vor dem Bösen beschützen. Im Herrn ist auch unser Vertrauen begründet, dass ihr unsere Anweisungen jetzt und in Zukunft befolgt. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe zu Gott und das Warten auf Christus. Manche Leute in der Thessalonicher Gemeinde meinten, die Weltgeschichte wäre schon zu Ende. Jesus wäre schon wiedergekommen durch den Heiligen Geist, die Christen wären schon wiedergeboren, also von den Toten auferstanden. Wenn das stimmte, dann wäre Mission ja unnötig. Es wäre Unsinn, Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen und sie einzuladen, mit Gott zu leben. Paulus als Missionar wäre dann überflüssig und man müsste ihn fragen, du Paulus, warum nimmst du diese Strapazen auf dich? Warum quälst du dich als Missionar durch die Welt? Die Geschichte ist doch mit Jesus an ihr Ziel gekommen. Was soll man noch erwarten? Einige Gemeindeglieder verließen ihre Berufe und legten sich auf die faule Haut. Es gab ja nichts mehr zu tun. Der Anbruch des göttlichen Reiches stand für sie unmittelbar bevor. Paulus ärgerte das sehr und deswegen sagte er den Thessalonichern: Meidet den Umgang mit allen Brüdern und Schwestern, die ihre geregelte Arbeit aufgegeben haben. Damit halten sie sich nicht an die Überlieferungen, die sie von uns empfangen haben. Und statt zu arbeiten, gehen sie nutzlosen Beschäftigungen nach. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ja, die Weltgeschichte ist sicher bis zu einem gewissen Punkt abgelaufen. Mit der Auferstehung Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen, die an Christus glauben, ist etwas Neues in der Welt angebrochen. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschheitsgeschichte zu Ende geht. Sie ist aber, muss man sagen, in eine kritische Phase eingetreten seit Ostern. Sie ist im roten Bereich. Und in dieser Krise muss das Evangelium mit Hochdruck verkündet werden. Alle Menschen sollen es hören, lass dich versöhnen mit Gott. Und Jesus selbst schickt uns ja in die Welt, um Menschen zu Jüngern zu machen. Diese kritische Phase ist für die Christenheit nicht eine Zeit für beschauliches Nichtstun, sondern es ist eine Zeit der Arbeit und des Kampfes. Es gibt keinen Grund, sich in eine fromme Ecke zurückzuziehen und sich aus der Welt zu verabschieden und nur zuzuschauen. Wir sollen das Wort Gottes nicht nur verinnerlichen, sondern auch veräußerlichen, nämlich weitergeben. Das ist ein Kampfgebiet ganz eigener Natur. Es geht nicht um Kriege mit Waffen zwischen Menschen, sondern hier kämpft Christus und seine Gemeinde darum, andere Menschen aus den Klauen des Bösen und der Sünde zu befreien. Und wir sind mittendrin. Paulus weiß das. Darum nimmt er die Gefahren in seinem Dienst auf sich. Was er erlebt, sind die Auswirkungen des Kampfes Christi gegen das Böse. Predigt von der Liebe Christi ist Kampfhandlung. Das Evangelium, das wir zu leben und zu predigen haben, ist nicht nur eine nette Philosophie. Glaube an Christus ist nicht nur eine Theorie, mit der man sich die Welt erklären kann. Das Evangelium ist die Anrede Gottes an den Menschen. Gott kommt auf dich zu und sagt, hey, dich meine ich. Ich will dich aus deiner kaputten und gottlosen Beziehung rausholen. Ich, Gott, dein Schöpfer, will in Beziehung zu dir treten. Ich will, dass du ewig leben kannst. Du sollst gesund werden an deiner Seele. Und das wird dein Leben zum Guten verändern. Es geht also nicht darum, dass du so bleibst, wie du bist. Und dann wirst du einfach in eine neue Kulisse versetzt, in den Himmel. So wie du bist, kommst du nicht in den Himmel. Du bist nicht ewigkeitsfähig. Darum sollst du von Gottes Geist verändert werden. Du wirst in das Ebenbild des Herrn Jesus Christus verwandelt. Du sollst eine neue Kreatur werden, die in die neue Welt Gottes dann auch hineinpasst. Nimm dir mal einige Sekunden, damit du nachdenken kannst, ob du überhaupt verändert werden willst. Wenn du dich Christ und Christin nennst und willst nicht verändert werden, dann lass das mit dem Christsein ganz schnell, denn Christsein ist kein Standpunkt. Es ist ein Weg mit einem Ziel und das Ziel ist die Gegenwart Gottes. Wenn du den Weg nicht gehen willst, sondern auf deinem Standpunkt bleiben willst, kommst du nicht im Himmel an. Und wenn du schon lange an Christus glaubst und meinst, du müsstest dich nicht mehr verändern, ja, dann tut's mir leid, aber du bist vermutlich vom Weg in den Himmel abgekommen. Hat dir irgendwas im Weg gelegen? Wenn du nicht an Christus glaubst, dann lade ich dich jetzt ein, deinen Standpunkt mal zu überprüfen. Probier's doch mal aus, wie es ist, wenn Gott dir mit seiner Liebe nahe kommt. Bete mal zu ihm. Und wenn du merkst, dass du immer mehr dahin kommst, wo du sein sollst, nämlich in die Gemeinschaft Gottes, dann wirst du vermutlich auf diesem Weg bleiben. Diese Gemeinde predigt mit vielen anderen die Botschaft von dieser verändernden Liebe Gottes. Die Verbreitung dieser Botschaft ist eigentlich Gottes Sache, aber er will sie nicht ohne seine Christen predigen, sondern mit ihnen. Der Apostel Paulus befürchtet Auseinandersetzung mit dem falschen und bösen Menschen. Das ist nicht eine bestimmte Person, sondern das ist der Mensch an sich. Für falsch steht im Griechischen atopos. Topos bedeutet Ort und atopos heißt Unort oder weg vom Ort oder einfach verrückt. Wir kennen ja das Wort atypisch. Der atypische Christ ist nicht da, wo er sein soll. Er ist nicht in der Gemeinschaft mit Gott, sondern er ist da, wo er nicht sein soll, nämlich in der Entfernung von Gott, mitten in der gottlosen Welt. Wir predigen die Botschaft von der Liebe Gottes ja nicht in eine leere Welt hinein. Die Welt ist vom Bösen besetzt, von dem, was nicht zu Gott gehört. Es gibt Menschen, die die Botschaft nicht hören wollen. Sie wollen auf der gottlosen Seite bleiben. Und manche kämpfen sogar deswegen gegen die Gemeinde Jesu. Wenn du an Christus glaubst, dann wirst du ein Stück zurechtgerückt auf deinen Platz bei Gott. Wenn du dich weiter verändern lässt, rückst du immer weiter aus dieser Welt heraus auf deinen Ort in Gottes Welt. Du wirst typisch für einen Menschen, der Jesus nachfolgt. Aber du wirst den Menschen dieser Welt fremd. Die Gemeinde Jesu ist nicht mehr deckungsgleich mit dieser Welt. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, wir haben schon jetzt unser Bürgerrecht im Himmel. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Das heißt, Christen sind nicht mehr verrückt, sondern zu Gott hingerückt. Und doch, wir stehen doch immer noch ganz praktisch mit beiden Beinen in dieser Welt. Machen wir uns nichts vor. Wir schweben noch nicht im Himmel. Unser altes, verrücktes Ego holt uns immer wieder ein. Da ist noch so eine Grauzone, in der das neue Leben bei Gott einerseits und das alte Leben in dieser Welt andererseits sich überschneiden. Paulus betet, dass er und seine Mitarbeiter bewahrt werden vor den verrückten, atypischen Menschen. Er schreibt, dass er selbst mit seinem eigenen alten, verrückten Ego zu kämpfen hatte. Wenn er betet, vom falschen und bösen Menschen befreit zu werden, dann meint er damit auch, dass er nicht selbst den Lauf des Evangeliums verhindert. Kein Mensch, Paulus nicht, du nicht und ich nicht, kein Mensch braucht einen Verführer. Wir sind selbst verrückt und atypisch genug. Auch wenn wir das Gute wollen, das kann dazu führen, dass wir uns wie zwei Personen fühlen. Eine, die das Gute will, das den Willen Gottes entspricht, und eine, die dann doch das Böse tut. Das haben wir mit Paulus gemeinsam. Der fühlte sich auch oft so und schrieb: Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Wie sehr machen wir es uns in dieser Welt bequem? Wie sehr haben wir uns mit dem Bösen arrangiert? Wie leicht nennen wir Gutes Böse und Böses Gut? Solange es unseren Zielen und unserer Bequemlichkeit dient? Wie wenig sind wir hingerückt in die Gemeinschaft Gottes? Wie sehr sind wir verrückt und fühlen uns auch noch wohl dabei? Wie sehr reicht es uns, in dieser Grauzone zu bleiben, da wo wir sagen können, ja, die Rettung durch Christus und die Gemeinschaft der Gemeinde, das ist gut für mich, aber auch, ja, ich will auch noch diese Welt genießen, da soll Gott mal nicht so kleinlich sein und sich raushalten. Vielleicht denkst du jetzt, ich doch nicht, ich bin doch auf der richtigen Seite und habe den richtigen Standpunkt, Grauzonen gibt's bei mir nicht, ich kenne nur Schwarz-Weiß und ich bin weiß. Aber schauen wir uns mal unter uns Christen um. Manchmal könnte man meinen, die Frömmsten, also die Weißesten unter den Weißen, das sind die Schlimmsten. Da stehen sich ständig und andauernd die Theologen, die sich bibeltreu nennen, rotgesichtig und wutentbrannt gegenüber und sprechen sich mit der Bibel in der Hand den rechten Glauben ab. Ja. Da kommt der alte böse Rechthaber des alten Ego wieder hervor. Und der Teufel steht daneben und kichert. Denn solange sich die Bibeltreuen streiten, evangelisieren sie nicht. Und je lauter sie streiten, desto mehr werden die Menschen dieser Welt die Ohren vor ihrem Predigen verschließen, weil sie diese Heuchelei erkennen. Aber wir brauchen ja gar nicht bei anderen nachzusehen. Wir sind uns selbst ja Beispiel genug. Wir haben ja auch so gerne Recht in allen Lebensfragen. Und wir pochen auf unser Recht, Recht zu haben. Die Frauen sagen, Männer haben keine Ahnung und die Männer sagen, Frauen haben keine Ahnung. Das könnte man ewig weiter spinnen in alle Bereiche und alle möglichen Beziehungen in der Gesellschaft. Diese Rechthaberei führt zu Kriegen. Wenn wir aber Recht haben wollen, dann stecken wir tief in der Grauzone zwischen Gott und Welt. Wir sind nicht schwarz noch weiß. Oder wie Jesus in der Offenbarung sagt, wir sind weder kalt noch heiß, sondern eklig lau. Und Jesus wird uns ausspucken. Keiner von uns hat von Gott das Recht bekommen, alleine Recht zu haben. Alt und jung nicht, Frauen und Männer nicht und der Pastor auch nicht. Solange du darauf bestehst, dass du alleine die Welt richtig siehst, solange du darauf bestehst, dass du die Bibel richtig auslegst, solange stehst du den Rechthabern dieser Welt nichts nach und bist verrückt. Erkenne doch, dass du die Welt nicht meistern kannst. Und du kannst die Bibel nicht meistern. Vielmehr muss Gott dich durch seinen Heiligen Geist meistern. Gott muss dich meistern, damit du diese Welt überlebst und bis in die neue Welt Gottes hineinlebst. Nochmal, erkenne doch, dass du die Welt nicht meistern kannst und du kannst die Bibel nicht meistern. Vielmehr muss Gott dich durch seinen Heiligen Geist meistern. Gott muss dich meistern, damit du diese Welt überlebst und bis in die neue Welt Gottes hineinlebst. So Solange Christen sich nicht demütiger benehmen als die Rechthaber dieser Welt, solange sieht die Welt uns zu, schüttelt den Kopf und wendet sich ab. Und wenn sie sich von uns abwendet, hört sie auch nicht mehr das Evangelium. Unser Verhalten redet dann lauter als unser Predigen. Wir haben aber ein wichtiges Recht von Gott bekommen. Und das nehmen wir vielleicht zu selten in Anspruch. Denn es widerspricht unserem alter Ego. Wir haben nämlich das Recht auf Nächstenliebe. Wir haben das Recht, von uns abzusehen und wohlwollend auf den anderen zu sehen. Wir haben das Recht, uns zu entscheiden, dem Nächsten das Gute zu tun, das er braucht, unabhängig davon, ob wir positive Gefühle für ihn haben. In dem Maße, wie wir unser Recht ausüben, den Nächsten zu lieben und von unseren eigenen Eitelkeiten wegzusehen, in dem Maße rücken wir mehr und mehr in die Gemeinschaft Gottes. Und die Gemeinde wird mehr und mehr ein Ort, an dem Christus herrscht. Und es wird in ihr schon ein bisschen von Gottes Herrlichkeit deutlich. Das ist typisch christlich. Darum schreibt Paulus: Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe zu Gott und das Warten auf Christus. Darauf sollen wir ausgerichtet sein, nicht auf uns selbst. Lass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in dein Leben hinein und lass ihn das Falsche und Böse ausräumen. Dann kommt er an die Tür deines Lebenshauses und klopft an. Und dann lässt du ihn freudig hinein. Und dann fragt er: Du, kann ich mal deine Küche aufräumen? Und wenn du dann ja sagst, dann bringt er Ordnung hinein. Aber bitte nicht die Schublade mit der Haushaltsplanung. Und dann fragt er: Kann ich dein Büro aufräumen? Und dann sagst du ja. Aber vielleicht sagst du auch: Ja, aber den Schrank mit den Steuerunterlagen bitte nicht. Da sind so ein paar dabei, die, ja. Und dann fragt er dich: Du, darf ich mal deine diversen Internetkonten ansehen? Nein, besser nicht. Und dann fragt Jesus: Kann ich mal den Verlauf deiner Internetsuche sehen? Und was ist in deiner Timeline auf Instagram, Facebook und TikTok? Und dann sagst du natürlich: Moment, ich muss da mal erst was löschen. Der Heilige Geist bricht nicht ein in dein Schlafzimmer. Er hackt nicht deine Internetkonten. Auch wenn diese Teile deines Lebens noch ganz weit weg sind von Gottes Willen, er reißt sie dir nicht aus der Hand, sondern wartet, bis du sie ihm öffnest. Und dann macht er Ordnung in deinem Leben und er rückt dich immer mehr in Richtung Gottes Gemeinschaft. Der Apostel Paulus schreibt: Der Herr ist treu, er wird euch Kraft geben und vor dem Bösen beschützen. Zum Schluss. Beten ist das Gebot der Stunde. Beten darum, dass uns der böse und falsche Mensch nicht überwindet. Beten, dass dein und mein Herz ausgerichtet bleiben auf die Liebe Gottes und die Geduld Jesu Christi. Gehen wir ins Gebet. Und was machen wir da? Jesus sagt ja: Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und doch schickt gerade Jesus uns ins Gebet. Aber wozu? Es kann doch nur darum gehen, dass der Vater im Himmel uns bei sich haben will. Deswegen ist er doch Mensch geworden in Jesus Christus. Im Gebet wirst du zu dem Kind Gottes, das du sein sollst. Du birgst dich in den Armen deines himmlischen Vaters. Du schüttest dein Herz bei ihm aus. Und wenn du so beim Vater bist, zeigt er dir die Welt aus seiner Sicht. Und dann redet er mit dir und du kannst ihm zuhören. Dann nimmt er dich an die Hand und geht mit dir in diese Welt. Er nimmt dich in sein Handeln mit hinein. Wenn du so betest, dann wirst du Teil des Handelns Gottes und du wirst seine Wunder sehen. Und dann bist du nicht mehr verrückt, du bist herausgerückt aus dieser gottlosen Welt und du bist hingerückt zu Gott. Wir werden sehen, wie Gott handelt. Wir werden große Augen bekommen und wir werden uns wünschen, mehr davon zu sehen. Und dann werden wir beten und zu unserem himmlischen Vater hingehen und ihn bitten, uns mehr zu zeigen von seiner Herrlichkeit. Und dann stimmt auch der Satz von Jesus: Was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Das ist ja logisch. Wenn wir nichts anderes mehr wollen als das, was Gott will, dann bitten wir ja nur, was Gott will. Und dann tut er, was er will, und wir bekommen, was wir bitten. Logisch? Nochmal. Wenn wir nichts anderes mehr wollen als das, was Gott will, dann bitten wir ja nur, was Gott will. Und dann tut er, was er will, und wir bekommen, was wir bitten. Paulus bittet die Gemeinde zu beten, dass sich das Evangelium schnell ausbreitet. Offensichtlich war das Gottes Wille, denn genau das ist passiert. Paulus ist unterwegs auf seinen Missionsreisen und er ist an der Hand Gottes. Gott zeigt ihm seine Wunder. Und die Thessalonicher Gemeinde darf daran teilhaben. Sie darf auch selber das Evangelium weitertragen und Gott zusehen, wie er handelt. Und wir? Wir beten. Natürlich bringen wir unsere Wünsche mit ins Gebet. Wir wünschen uns, seine Wunder zu sehen. Wir wünschen uns, nichts anderes zu wollen als das, was Gott will. Als Gemeinde arbeiten wir auch daran, das Evangelium in Wuppertal zu verbreiten. Werden wir Gottes Wunder sehen? Was wird Gott wohl machen mit uns? Wie wird Gott handeln? Lass uns zum Vater gehen und ihn bitten, die Welt zu sehen, wie er sie sieht, und uns zu zeigen, was er tut. Amen. Hier noch ein paar Fragen zur Predigt, mit denen du reflektieren kannst, was du gerade gehört hast. Erstens, was hat dich an dieser Predigt am meisten berührt? Zweitens, wo lebst du noch ganz in der Welt? Drittens, welchen Teil deines Lebens möchtest du als nächstes der Herrschaft Gottes übergeben? Viertens, mit welchen Worten und mit welchem Verhalten willst du das Evangelium von der Liebe Gottes predigen? Gott segne dich beim Nachdenken.